Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Wie schafft man es in dieser aktuellen Zeit, psychisch gesund zu bleiben und nach der Krise ein zufriedenes Leben zu führen? Mit solchen Fragen setzt sich unser heutiger Gast auseinander, Professor Dr. Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni Medizin Mainz sowie Geschäftsführer des Leibniz-Instituts zur Resilienzforschung in Mainz. Herzlich willkommen, Leute.
Ja, ich freue mich.
Auf einer Skala von 1 bis 10, Herr Professor Lieb, für wie resilient, also für wie psychisch widerstandsfähig halten Sie sich?
Ach, ich würde sagen, vielleicht schon so 8 bis 9.
Also,
oder eher 9. Also sonst könnte ich, glaube ich, die Jobs nicht machen.
An was für Kriterien machen Sie das fest?
Also ich denke schon, dass ich auch in Stressbelastungen in der Lage bin, doch auch relativ schnell wieder runterzukommen, also in eine ausgeglichene Situation. Und das ist auch die Definition von Resilienz. Also das kommt ja aus dem Lateinischen, resiliere, zurückprallen, zurückfedern. Also wenn man eine Stresssituation hat, dann wie gelingt es einem wieder psychisch nach vielleicht einer gewissen Stresssituation dann auch wieder psychisch ganz stabil zu sein. Und da würde ich schon sagen, dass mir das relativ gut gelingt.
Können Sie das für sich selbst nur deshalb so gut einschätzen, weil Sie Psychiater sind? Oder sagen Sie, die meisten von uns haben da eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, wie resilient Sie sind oder nicht?
Ja, das ist sicher eine gute Frage. Ja. Also ob wirklich diese Selbsteinschätzung auch tatsächlich mit dem übereinstimmt, was das Leben dann mit sich bringt. Ja. Also man kann natürlich auch daneben liegen und sich für sehr widerstandsfähig halten und dann aber bei den entsprechenden Stresssituationen dann eben nicht stabil bleiben. Das ist auch Teil unserer Untersuchungen. Aber grundsätzlich würde ich mal davon ausgehen, dass die Menschen das schon können. Und unsere Studien zeigen ja auch, dass da auch ein sehr breites Spektrum existiert.
Was haben denn Menschen, die resilient sind, typischerweise für Eigenschaften, um halt schnell aus einer Stresssituation wieder rauszufinden?
Ja, da weiß man eigentlich aus der Forschung doch einige Faktoren. Und auch bei mir persönlich, denke ich, gibt es welche, wo ich sagen würde, die helfen mir zum Beispiel mit Stress ganz gut umzugehen. Und wenn man eben zum Beispiel eine Stresssituation als Chance oder als Herausforderung ansieht, ist das natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn man so die Einstellung hat, ja, wenn da irgendwie jetzt eine schwierige Situation kommt, die werde ich ja nie bewältigen. Ja. Und so ist zum Beispiel auch so diese Erwartung, dass ich die Krise bewältigen kann, dass es eine Chance ist, ist so ein Faktor, der sehr wirksam ist bei resilienten Menschen, aber auch zum Beispiel die Fähigkeit, die Situation umzubewerten. Ja, so dass ich eben, wenn ich, und das bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Situation habe, die ich nicht gut bewältigt habe oder wo ich gemerkt habe, das hat was nicht geklappt und wir haben einen Forschungsantrag gestellt, der ist abgelehnt worden oder so, dann sehe ich da auch mal sehr schnell eine Chance wieder drin, ja, dann kann man vielleicht was Luft für anderes kriegen, kann das vielleicht wieder positiv in den Rahmen setzen und so. Also diese Fähigkeit der Neubewertung und vielleicht auch insgesamt eine optimistische Grundhaltung, das ist, glaube ich, auch wichtig. Also dass man eben die Dinge grundsätzlich versucht, positiv zu sehen, also auch so das Glas nicht halb leer, sondern eher halb voll zu sehen, aber auch einen realistischen Optimismus zu haben. Also ich weiß auch, früher habe ich oft so das Gefühl gehabt, ja, ich muss einfach Dinge dann versuchen zu ändern, die sich aber nicht ändern lassen. Und das ist auch Optimismus, also ein realistischer Optimismus, dann auch mal zu sagen, okay, dann lass stecken. Und
da stecke ich jetzt keine Kraft mehr rein.
Genau, da stecke ich jetzt keine Kraft mehr rein, und sondern setze die Energie in andere Bereiche. Und das ist, glaube ich, für Krisenbewältigung jetzt auch aktuell, jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, auch Mechanismen, die helfen können.
Aber resiliente Menschen sind nicht Menschen, wie früher in den klassischen Heldensagen, die quasi unverwundbar sind.
Nein, das würde ich nicht sagen, und ich würde auch von mir selber nicht sagen oder auch von resilienten Menschen nicht sagen, dass die jetzt immer nur auf einem Bein hüpfend fröhlich da durch die Wiesen springen, sondern natürlich haben resiliente Menschen auch Phasen, in denen es ihnen nicht so gut geht oder wo sie einfach in einer Stressbelastung drin sind. Aber es gelingt ihnen immer wieder, die Situation in den Griff zu bekommen oder auch eben das Stressniveau runterzudrehen, damit sie nicht in so einen chronischen Stresszustand reinkommen, den wir dann auch als Burnout bezeichnen und der dann tatsächlich auch das Risiko erhöht, dann psychisch krank zu werden. werden.
Aber dass in einer Krise wie der aktuellen Corona-Krise auch Leute, die grundsätzlich resilient sind, zwischendurch mal Angst haben, auch das wäre normal.
Ja, ist ganz völlig normal. Also irgendwie resiliente Menschen sind jetzt nicht irgendwie abgestumpft, denen das alles nichts ausmacht. Also früher hätte man vielleicht gesagt, ja, der resiliente Mensch steht wie so eine Eiche da auf dem Feld und da kommt der Sturm und da passiert nichts. Das wird man heute nicht sagen. So, man wird schon ausgelenkt durch den Sturm. Man ist auch psychisch belastet dadurch, aber es wird halt nicht zum
Es führt nicht zur Entwurzelung.
Ausgang. Genau, ja. Es wird halt nicht zur Entwurzelung, sondern das biegt sich ja und biegt sich auch wieder zurück.
Ich zitiere jetzt mal Altbundeskanzler Schröder. Der hat in dieser Woche über die aktuellen Corona-Proteste gesagt, das seien Leute, die ihre Ängste nicht richtig in den Griff kriegen. Ein bisschen böses Zitat von ihm war, Idioten gab es schon immer. Und dem schließt sich übergangslos mein Friseur an, der gesagt hat, wenn ich schaue, wer bei den Demos da zum Teil draußen frei rumläuft, da kriege ich wirklich Angst. Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben Sie beim Blick auf die Corona-Demos und bei dem, was da an Verschwörungstheorien zum Teil zu hören war, schon mal das ein oder andere Mal gedacht, den hätte ich gerne bei mir auf der Couch?
Ja, die kommen natürlich nicht zu uns. Also,
nee, die denken ja, sie sind normal.
Die, weil sie ja denken, sie sind normal und das ist auch mit das Problem. Ja, wie kommt man da eigentlich dran? Die Gruppen, die jetzt demonstrieren, nehmen natürlich jetzt zunächst irgendwie mal ein Recht in Anspruch, das ihnen auch zusteht. Ja, das ist ja auch nichts dagegen, erstmal einzuwenden, dass demonstriert wird oder seine Meinung gesagt wird. Dafür haben wir ja auch den demokratischen Staat. Aber was wir sehen ist, dass es eine sehr heterogene Gruppe ist und auch sehr unterschiedliche Menschen da auf die Straßen gehen. Mit ganz unterschiedlichen Motiven. Ja, die einen geht es um Freiheitsrechte, die anderen sind Impfgegner, die nächsten haben Verschwörungstheorien. Aber was wir halt besonders Sorge macht, ist halt, dass auch die Funktionalisierung durch rechte Bevölkerungsgruppen, die eben diese Unruhe reinbringen jetzt in die Gesellschaft und wie nach der Flüchtlingskrise jetzt eben die nächste Krise einfach zu anderen Zwecken funktionalisiert wird. Und das macht mir besondere Sorge. Protest, klar, kann man immer äußern, aber wir haben eine ganz interessante Studie am Institut gemacht, wo wir geschaut haben, wie Resilienz, die Bewältigung von Stress und gesund zu bleiben unter Stress, wie das zusammenhängt so mit der politischen Partizipation. Und da hat man eigentlich gesehen, dass die Menschen, die sehr resilient sind, dass die auch eher in so demokratischen Diskursen teilnehmen, also die sich politisch engagieren, also zum Beispiel in verschiedenen politischen Gruppierungen und dann aber auch Stellung nehmen dazu, also diskutieren. Und was wir hier sehen, ist so, dass ich glaube, dass die da auf die Straße gehen, die auch sehr, sehr jetzt sich da in diese Gruppen, Protestgruppen gehen, dass sie sehr anonym da auftreten und so ihrem Ärger Luft machen. Sie wollen einfach nur Protest machen, aber nicht wirklich was durch einen demokratischen Prozess verändern. Und das korreliert so gut mit der Selbstwirksamkeitserfahrung, die resilienten Menschen haben. Also Resiliente, die haben das Gefühl, ich kann was verändern, ich will was verändern, ich will da was dran machen, ja, und die bringen sich ein. Und hier wird nur protestiert und irgendwie Luft gemacht.
Aber solche Verschwörungstheorien, entstehen die aus Angst tatsächlich, dass Menschen es nicht schaffen, ihre Angst in den Griff zu kriegen?
Grundsätzlich ist natürlich die Situation auch eine, die natürlich Angst macht. Und das haben wir auch bei unseren Verlaufsuntersuchungen gesehen. Ja, die Menschen haben natürlich Ängste in der Situation. Was Angst macht, ist vor allem auch diese Unsicherheit, die wir haben. Wir wissen ja nicht genau, wie es weitergeht. Das ist nichts Kontrollierbares. Ja. Und wenn ich eben eine Verschwörungstheorie anhänge, dann habe ich so das Gefühl, ja, da gibt es da eine Ursache und da weiß ich auch genau, was es ist. Also es hat auch was sehr mit Kontrolle zu tun. Also ich kann dann mit der Verschwörungstheorie dann auch Dinge erklären, auf die wir alle keine richtige Antwort haben. Und das gibt ein Stück weit eine Sicherheit. Und so kann man sich auch ein bisschen erklären, warum dadurch jetzt das auch wieder ziemliche Ausbreitung hat, diese Art von, ja, Bewältigung einer Situation, die natürlich völlig ziellos ist.
Jetzt machen Sie ja am Institut für Resilienzforschung in Mainz Studien. Sie haben in dieser Corona-Zeit mehrere große Befragungen gemacht, wie die Corona-Pandemie das Leben der Menschen und auch ihr Denken, ihre Psyche verändert. Sie selbst haben bei der sogenannten Kosmos-Studie mitgearbeitet. Da wurden 1100 Menschen immer wieder befragt, wie sie diese Corona-Zeit erleben. Was waren denn die Faktoren, die den Teilnehmern am meisten zugesetzt haben?
Also interessanterweise haben wir bei Angst und bei Depressivität, Niedergeschlagenheit genauer nachgeschaut. Und die depressiven Symptome, die sind so über die Zeit stabil geblieben. Und bei die Angst hat dann abgenommen, also mit der Zeit.
Kann ja auch nicht dauerhaft Angst haben.
Genau, aber die Ängste, die waren natürlich einmal vor dem Virus da, was natürlich auch richtig ist. Ja, es ist wirklich ein hochansteckendes Virus. Wir haben auch gesehen, dass die ängstlicher sind, dann auch die Schutzmaßnahmen besser umsetzen, was auch gut ist eigentlich. Da zeigt sich auch mal wieder, dass Angst ja nicht grundsätzlich schlechtes, negatives Gefühl ist, sondern Angst ist ja auch was, ein Gefühl, das einem was anleitet, also eine Verhaltensweise
das
anleitet.
Das Leben retten kann, ja, zwar.
Wenn ich eine realistische Angst habe, sozusagen, dann führt die auch dazu, dass ich mich richtig verhalte. Das war das eine. Und das zweite, ja, Ängste vor Isolation, vor Verminderung sozialer Kontakte, aber noch mehr so die Sorge um die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen.
Angst zu verarmen zum Beispiel.
Solche Sachen.
Oder dass also Deutschland dann in Rezession rutscht.
Genau, dass Deutschland in Rezession geht und wir dann natürlich auch wieder ganz andere politische Probleme haben und so durch sowas. Also das waren schon Ängste, die hauptsächlich da waren.
Gab es denn Personengruppen, die ganz besonders gelitten haben?
Also wir können natürlich in den Studien, und das haben wir auch gemacht, schauen, welche Bevölkerungsgruppen sind vielleicht besonders ängstlich oder besonders mit depressiven Symptomen in der Situation behaftet. Und da haben wir halt gesehen, dass zum Beispiel Alleinerziehende da mehr Probleme haben mit psychischer Belastung. Das ist auch nachvollziehbar, ja, weil sie dann eben plötzlich dann noch weniger Möglichkeiten haben, wenn die Kitas und die Schulen zu sind und so weiter und dann Schwierigkeiten haben, dann auch noch dem Beruf nachzugehen und so weiter. Aber auch welche, die viele Kinder haben, wo dann die Eltern wieder mehr sich Sorgen eben um die Gesundheit der Kinder machen. Dann haben wir gesehen, bei Menschen, die chronische Erkrankungen haben, natürlich auch zu berechtigter Weise natürlich auch, also Risikogruppen, ansonsten auch Frauen, die mehr psychische Belastung hatten. Das sehen wir aber auch bei den psychischen Erkrankungen, ja, dass viele dieser Stressfolgeerkrankungen, also Depressionen zum Beispiel, dass die häufiger bei Frauen sind.
Hat das Alter was ausgemacht?
Das Alter war auch ganz interessant, ja, vielleicht auch nicht überraschenderweise, aber es ist auf jeden Fall, die Jüngeren haben eher mehr Schwierigkeiten mit der Situation zurechtzukommen. Und
das finde ich jetzt schon überraschend, muss
ja,
ich sagen, weil das Risiko ist ja für die erstmal geringer als für die Älteren.
Richtig, und die Belastung kommt da wahrscheinlich sekundär dadurch her, dass die halt natürlich mehr die Einschränkungen erlebt haben. Ja? Wenn ich jetzt als Ehepaar mit 70 in der eigenen Wohnung mit Garten oder Balkon oder im Haus gar wohne und dann eben da etwas Kontaktsperren habe, dann mag mir das fehlen mit den Enkelkindern, aber da ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Ja? Bei jungen Menschen hat sich natürlich mit ihrer Extrovertiertheit und den Sozialkontakt natürlich sehr viel verändert und das ist sicher ein Faktor gewesen, warum die dann auch etwas mehr dadurch belastet sind.
Konnten Sie denn ausmachen, was den Menschen am meisten geholfen hat, mit dieser Lockdown-Situation klarzukommen?
Da war zum Beispiel jetzt die Fähigkeit der Neubewertung der Situation ein ganz wichtiger Faktor. Also die Menschen, die gut durch die Krise kommen, die weniger psychisch belastet sind, sind die, die auch in der Lage sind, jetzt dem was Positives abzugewinnen. Das vielleicht auch als Stresstest zu sehen, an dem ich wachse oder an dem ich weiterkomme.
Oder ich habe einfach mal ein bisschen mehr Ruhe als vorher zum Beispiel.
Das wäre, ja, also das, wir Wissenschaftler, und das haben wir auch gesehen, wir haben natürlich auch von erstmal so gesagt, ja, die Leute drehen jetzt alle durch und denen geht es ganz schlecht und da sind alle am Boden zerstört. Und das haben unsere Studien zum Teil gar nicht gezeigt. Es gibt natürlich einzelne Gruppen, die ich auch schon genannt habe, oder einzelne Personen, die dann natürlich sehr stark belastet sind. Aber es gibt auch viele, die dann weniger belastet waren. Also wir haben zum Beispiel 500 Personen jetzt in einer Langzeitstudie. Die sind so um die 30, eher höheres Bildungsniveau, die wir schon seit 3 Jahren verfolgen. Und die haben jetzt weniger Stress gehabt in der Zeit und weniger psychische Belastung.
Ja, weil vielleicht auch die Pendelwege zur Arbeit wegfielen im Homeoffice.
Kann genau,
ja alle
zum
möglichen
Beispiel.
Gründe
solche
Gründe
vielleicht, also auch so simple Sachen, also das einfach, wenn man in der Zeit des Lockdowns irgendwo hingefahren ist, dann war natürlich dort auf den Straßen nichts los und es war viel entspannter. Oder auch dieser ganze Stress durch ständiges Dienstreisen, die man durch die ganz Deutschland oder international macht, die sind ja auch dann plötzlich weggefallen. Man hat plötzlich festgestellt, dass vieles auch mit Videokonferenzen geht. Also da hat sich doch sehr viel auch entspannen. Und das müssen wir halt auch sehen. Ja, es ist nicht nur immer das eine, sondern auch die andere Seite.
Sie bieten auf der Homepage Ihres Leibniz-Instituts für Resilienzforschung ein sehr interessantes Online-Training an mit dem Namen Auf Kurs bleiben in Zeiten von Covid-19. Bieten Sie solche Trainings immer online an oder ist es jetzt auch nur die digitale Ausnahmesituation, die Corona geschuldet ist?
Ja, wir bei uns im Leibniz-Institut erforschen ja die Resilienz und damit die Fähigkeit, psychisch stabil zu bleiben, auch in Stresszeiten. Und da ist es ja so, dass wir Wege finden müssen, auch da größere Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Die klassische Behandlung jetzt zum Beispiel von psychisch erkrankten Menschen, die eine Depression haben oder eine Angststörung, ist ja immer noch face-to-face, also im Direktkontakt. Ja, da geht also ein Patient zu einem Therapeuten. Ja. Und wenn man jetzt mal dann überlegt, wie viele Betroffene es zum Beispiel mit einer Depression gibt, ja, also die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu kriegen, ist, also jeder vierte Frau und jeder achte Mann kriegt im Laufe des Lebens eine Depression. Wir haben gegenwärtig 5 Millionen Depressive. Wenn Sie denen immer nur Direktkontakttherapien anbieten, können Sie natürlich nicht alle erreichen. Da können Sie noch so viele Psychotherapeuten ausbilden. Das geht nicht. Und deswegen ist der Schritt in Richtung Online-Angebote extrem richtig und wichtig. Und so gehen wir natürlich jetzt auch in der Prävention, also in der Vorbeugung, auch natürlich in diesen Online-Bereich. Corona beschleunigt das Ganze, aber das ist einfach der richtige Weg. Wir müssen da hinkommen und nicht jeder muss jetzt auf dem Schoß einen Psychotherapeuten haben. Das ist nicht notwendig.
Also ich habe mir das gestern mal angeguckt, fand das wirklich spannend und gut gemacht. Es gibt 4 Lektionen, die man da durchlaufen kann. Erste Lektion zum Thema Stress, da bekommt man alle möglichen Infos zu, was löst eigentlich Stress aus oder an welchen Körperteilen kann ich Stress fühlen bei mir. Also ganz viel Wissen erstmal außenrum. Was bringt es mir in so einer Krisensituation, wenn ich weiß, wo sitzt bei mir der Stress?
Doch, ich glaube schon. Also das ist schon sehr wichtig, also weil die Stresswahrnehmung ist für viele Menschen ein ganz großes Problem. Das geht bei mir übrigens auch selber so, ja. Dann arbeitet man da 4-5 Stunden ohne Unterlass und wundert sich dann nachher, dass man irgendwie unruhig ist, ja. Schon allein, dass man sich körperlich unwohl fühlt, ja, dass man einen schnelleren Herzschlag hat, dass man leichter schwitzt in so einer Situation, ja, alles körperliche Zeichen, aber auch psychische Zeichen, die überhaupt mal wahrzunehmen und sensibel zu sein, das ist eben total wichtig, weil nur dann kann ich ja auch dann eine entsprechende Reaktion darauf machen. Manche Leute merken es erst, wenn sie einen Herzinfarkt haben, dass sie eigentlich immer Stress hatten. Es hat natürlich auch was, also die einen nehmen Stress mehr wahr und andere weniger. Also ich zum Beispiel nehme Stress ziemlich wahr. Also ich habe ziemlich viele Alarmzeichen. Also zum Beispiel, dass ich dann schlecht schlafe oder ich merke, dass ich unruhig bin. Oder
das ist nämlich Lektion 2 bei Ihnen auf der Seite, ne? Dass man lernt, wie man gut schläft. Ja. Ja, gut durchschläft, gut einschläft. Genau. Wieso ist Schlaf in so einer Krisensituation so wichtig?
Ja, Schlaf ist ja so für psychische Gesundheit extrem, extrem wichtig. Ja, man kann jetzt keine allgemeine Schlafdauer angeben, die notwendig ist. Ja. Schlafregulation ist einfach wichtig, auch jetzt zum Beispiel in den Zeiten auch darauf zu achten, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt viel zu Hause bin im Homeoffice, dass ich dann trotzdem Routinen und Struktur habe. Und dazu gehört eben auch, dass ich eben nicht dann in so Situationen dann bis um 2 Serien schaue und morgens bis um 10 im Bett rumliege, sondern dass ich auch da versuche, einen normalen Rhythmus aufzubauen und eben den Schlaf gut regulieren. Und im Schlaf ist eben, das ist die Regenerationsphase, das weiß ja jeder. Man muss aber auch nicht in Panik verfallen, das kommt da auch ganz gut. Also wenn man mal jetzt eine Zeit lang nicht gut schläft, ist es auch kein Drama, ja. Also niemand, wir hatten mal einen Patienten vor Jahren, der hat monatelang fast gar nicht geschlafen aufgrund einer seltenen Erkrankung. Und der ist auch nicht dran gestorben, ja. Also es ist nicht so, dass man das nicht auch mal über einige Tage oder auch Wochen schlechtes Schlafen mal aushalten kann. Aber es ist gut daran zu arbeiten, das ein bisschen hinzukriegen. Und da gibt es viele Tipps und für die Schlafhygiene.
Die findet man dann auch auf der Seite.
Genau.
Selbstfürsorge, auch ein ganz wichtiger Punkt, der da angesprochen wird in diesem Coaching als Resilienzfaktor. Was versteht man darunter?
Das ist ja auch ein Faktor, den ich für sehr wichtig halte und der so ein bisschen außer der Mode gekommen ist. Ja, wir haben ja so eine sehr beschleunigte Gesellschaft. Das merkt man auch jetzt in der Corona-Krise, dass da vieles so auch entschleunigt wird, was ja auch so ein positiver Aspekt ist. Und diese Selbstfürsorge ist einfach, dass ich eben dafür sorge, dass ich eben auch diese zum Beispiel Pausen habe, dass ich mir was Gutes tue, dass ich mir positive Gefühle auch induziere. Ja, das kann ich ja ganz bewusst machen. Ja, oder auch für die Familie, wenn die alle im Homeoffice sitzen und die Krise haben, dass man dann auch für sich sorgt, ja, und sagt, wir holen uns jetzt die Pizza oder wir schauen uns jetzt einen schönen Film an. Also positive Emotionen zu induzieren, das ist alles Selbstfürsorge. Und das finde ich einfach wichtig, ja, weil wir haben so eine sehr starke Leistungsorientierung jetzt einfach in der Gesellschaft. Und vielleicht ist es auch jetzt eine Zeit, wo man vielleicht überlegt, muss manches wirklich sein, was wir da machen? Kann man nicht vielleicht doch an einer oder anderen Stelle doch ein bisschen kürzer treten und anderen Dingen mehr Raum lassen. Das muss ich mir auch selber sagen. Also diese Selbstversorgung muss ich mir auch impfen, auf jeden Fall.
Es gibt sogar Achtsamkeitsübungen auf Ihrer Seite, die man machen soll. Ist es denn tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn ich mich hinsetze, ich sage das jetzt mal so ein bisschen plakativ und sage, ich bin ein Fels in der Brandung, dass es irgendwas bringt?
Gut, das wäre ja auch so eine Art von positiver Selbstinstruktion. Und bei der Achtsamkeit geht's eigentlich noch basaler um diese nicht bewertende Wahrnehmung. Ich esse achtsam jetzt einen Apfel oder so, oder ich gehe jetzt, wenn ich zur Arbeit gehe, ganz achtsam und achte nur auf meine Schritte und bin jetzt im Hier und Jetzt und also bin nicht schon wieder bei der Arbeit,
okay.
Dann ist es schon was sehr, ja, vielleicht kann man vereinfacht sagen, auch was Meditatives, aber wo ich fokussiere und mich aus diesen ständigen Gedankenkreisen und Karussellen und den Belastungen und jetzt muss ich wieder dieses und jenes planen, dann einfach rausnehmen. Und da gibt es einfach Studien, die wir und andere gemacht haben, dass Achtsamkeit auch ein wichtiger Faktor ist, der Stress runterreguliert und das auch nachweislich und auch Depressivität runter und Leute resilienter macht. Also das ist schon auch wissenschaftlich bewiesen und man kann das einfach wirklich auch empfehlen, solche Achtsamkeitsübungen zu machen. Die kann man jeden Tag super einbauen. Das ist auch kein Hexenwerk, da muss man jetzt auch nicht 50 Kurse machen, aber das kann man üben.
Das, was wir jetzt gesagt haben, alles, das macht ja nur dann Sinn, wenn Sie tatsächlich davon ausgehen, dass man Resilienz trainieren kann, ja, wie ein Sport und darin fitter werden kann. Aber gibt es nicht auch Menschen, die von Natur aus resilienter sind als andere? Also solche Frohnaturen?
Ja, ich würde mal sagen, jeder kennt so Personen in seinem Umfeld, wo er sagen würde, die sind, also denen kann wenig was anhaben, oder andere, die sehr schnell belastet sind durch Stress. Also da gibt es einfach Unterschiede. Aber also erstens schaut man meistens nicht hinter die Kulisse und weiß nicht, wie es bei denen dann wirklich aussieht. Also das ist mal so ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist eigentlich, dass die Entwicklung und das Lernen über die Kindheit und Jugendzeit und junges Erwachsenenalter da sehr relevant ist und in der Interaktion ist mit der Ausstattung der Gene.
Aber es gibt schon sowas wie ein Resilienzgen auch?
Nee, das gibt's auf keinen Fall. Also weder für psychische Erkrankungen gibt's irgendwie ein Gen, das alles macht. Das sind, also wenn überhaupt, dann sind's Risikokonstellationen durch verschiedene Genvarianten. Also wir vermuten, dass es eben für psychische Erkrankungen einfach ja Risikogene gibt, die breit in der Bevölkerung verbreitet sind, aber die nicht unmittelbar zum Ausbruch kommen müssen. Ja, also man sieht es in Familien häufig, dass eben ja Familien da ballt sich das manchmal so, bestimmte psychische Erkrankungen oder nicht resilientes Verhalten, wenn man so will. Aber es muss nicht zum Vorschein kommen. Also es spielt auch immer das Lernen und die Art und Weise, wie man sich entwickelt hat, eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Es gab eine Zeit auch in der Psychiatrie, wo man eben sehr stark diese genetische Forschung gemacht hat. Und da muss man eigentlich sagen, da sind keine wirklich so verwertbaren Ergebnisse rausgekommen, dass man jetzt sagen kann, hier dieses Gen und da muss man gucken und das muss man irgendwie versuchen abzuschalten oder sonst irgendwas. Wir haben aber viel mehr gelernt, dass die genetische Ausstattung mit dem Verhalten, mit dem Lernen interagiert über die sogenannte Epigenetik. Also Sie können zum Beispiel eine schlechte Ausstattung haben, also eine Veranlagung für eine Depression. Aber wenn Sie positive Erfahrungen machen in Ihrem Leben, gerade in der Kindheit, in der Jugendzeit, dann kann so ein Gen einfach stillgelegt werden. Und das ist eigentlich das Schöne, ja. Wir sind nicht mehr hier automatisierte, determinierte Wesen, sondern wir sind dynamisch und das kann sich verändern und das kann sich mehrfach auch während des Lebens von der einen in die andere Richtung
Und wir geben das dann auch wieder, wenn wir das zum Beispiel zum Positiven verändert haben, auch an unsere Kinder weiter. Also wir können das auch weiter vererben.
Also die Effekte, also die sind zumindest beim Tier jetzt gezeigt worden, also dass es möglich ist, ja, dass also bestimmte sogenannte epigenetischen, also übergeordnet, über die Genetik übergeordnete Mechanismen weitergegeben werden und dass dann auch so Verhalten weitergegeben wird. Und das sieht man ja auch und wundert sich ja manchmal, wie das sein kann, dass es dann irgendwie später in Generationen wieder auftaucht, so ein Verhalten.
Jetzt muss uns als Gesellschaft, aber natürlich auch als Eltern alle was dran liegen, dass wir unsere Kinder möglichst resilient machen, dass wir die möglichst stark machen. Was macht Kinder stark?
Kinder macht vor allem stark, dass sie nicht in einen Wattebausch eingepackt werden, sondern dass sie eben auch an Stresserfahrungen wachsen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut durch Studien belegt und, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Ja, wir haben schon so ein bisschen die Tendenz, den Kindern möglichst viel da aus dem Weg zu räumen und die Entwicklungschancen möglichst perfekt vorzugeben. Die Eltern sind da sehr bemüht, was ja auch alles richtig ist. Ja. Aber was häufig eben auch fehlt, ist dann die Auseinandersetzung mit dem Stress, mit den Herausforderungen. Ein eigenes Gefühl und eine eigene Stärke zu entwickeln in der Bewältigung von schwierigen Situationen.
Also sprich, die Hausaufgaben für ein Kind zu machen, wenn es keine Lust hat, oder das macht wenig Sinn.
Ja gut, das sind dann noch Erziehungsfehler, aber die kommen dann noch oben drauf. Aber eben alles wegzuhalten oder sofort in Ohnmacht zu fallen, wenn die Kinder jetzt mal irgendwie eine Auseinandersetzung haben oder so, das glaube ich, ist nicht richtig. Auch selbst wenn die Eltern sich trennen, ja, kann das bei den Kindern was hinterlassen, dass man eben aus einer schwierigen Situation auch positiv rausgehen kann. Ja, man muss nicht in der Trennungssituation einfach als Eltern zusammenbleiben. Da kann es viel sinnvoller sein, dann so eine Krise auch zu zeigen, wir können das bewältigen, es kann auch anders weitergehen, da können die Kinder auch viel lernen dabei. Also so dieses Stressimpfen, sagen wir dann auch, kann was Wichtiges sein. Also es gibt Studien, die zeigen eben, dass die Menschen eher resilient sind, die so 2-3 größere Lebensereignisse gut gemeistert haben, als welche, die gar keine haben oder die viel zu viele Lebensereignisse hatten.
Lassen Sie uns mal über Ihren eigenen Lebenslauf sprechen und darüber, wie Sie auf das Thema Resilienz gestoßen sind. Sie sind in Sevelen, das ist ein kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen, geboren. Genau. Ist es eigentlich, was Stressresistenz betrifft, egal, ob man in der Großstadt geboren wird oder und aufwächst oder in einem kleinen Ort in ländlicher Umgebung?
Ja gut, das war ja eher Zufall, dass meine Eltern da gerade in der Gegend waren. Und ich bin ja dann in Ludwigsburg dann später aufgewachsen, so eine Kleinstadt. Aber es gibt einige Daten inzwischen, die zeigen, dass das Leben in der Großstadt, dass es auch mit häufigen psychischen Erkrankungen einhergeht, also dass das Leben in so einer Großstadt ein Risiko ist. Es ist wahrscheinlich einfach dadurch, dass da sehr viel mehr Stress durch die Ballung, durch das enge Zusammenleben, ja, durch den vielen Verkehr und so weiter. Das kann man sich gut vorstellen.
Also dann waren Sie in Sevelen und Ludwigsburg auf jeden Fall schon mal ganz gut.
Genau, und das war mir dann doch auch zu beschaulich, aber langfristig dann. Aber ich glaube, war schon ganz gut. Also wir hatten so in der Kindheit auch da bei uns, so wie wir aufgewachsen sind, auch in der sehr religiös und mit den Familien, mit meinen, also wir waren zu dritt. Ich habe einen Zwillingsbruder und das war ein sehr gutes Team und das hat, glaube ich, schon sehr viel, auch die Erziehung unserer Eltern, sehr viel uns dann mitgegeben an so Power.
Wenn Sie sagen,
so
Sie waren christlich geprägt, ich glaube katholisch geprägt, ja. Wirkt sich das denn auf Resilienz aus, dass man eben widerstandsfähiger ist, wenn man denkt, dass es außer der eigenen bloßen Existenz noch ein größeres Ganzes gibt?
Also Spiritualität ist auf jeden Fall ein Resilienzfaktor, ja, und das kann ich auch allen Menschen, die diese Ader haben, auch empfehlen, das auch zu pflegen, ja, dass Menschen, die da so einen Glauben haben, die tun sich oft auch leichter dann in solchen Situationen. Es ist weniger die Religiosität, also die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft, weil die halt häufig auch dann bestimmte, auch reglementierende Arten hat, ja. Und das war auch schon so, dass das also katholische Glauben dann eben auch viele Einschränkungen mit sich bringt hat, was auch durchaus auch so Persönlichkeitsentfaltung durchaus auch hemmen kann, sodass die Religiosität nicht so gut damit korreliert mit der Resilienz als die Spiritualität.
Mit 16 haben Sie schon angefangen, Freud und Jung zu lesen. gewesen.
Ja. Naja, das kann man
kommt
nicht
mal als 16-Jähriger auf so eine Idee?
Ja, das, also von meinen Eltern ist da viel so gekommen. Die sind zwar jetzt nicht Psychologen oder Ärzte, aber da war viel Interesse da. Und dann war auch so damals so eine Zeit mit psychologischer Erklärung so von Bibeltexten und Märchen. Das fand ich zum Beispiel auch so eine interessante Thematik. Und ja, dann habe ich mir diese Sachen da angeschaut und habe den Viktor Frankl aufgesucht in Wien einfach als Jugendlicher und hat mich einfach sehr fasziniert und das war auch dann klar, dass ich irgendwie im Studium irgendwas mit Psyche machen will.
Irgendwas mit Psyche, das haben Sie ja dann gemacht.
Genau.
Sie haben Medizin und Philosophie studiert in Ulm, Tübingen und Los Angeles, haben sich später in Psychiatrie habilitiert. Und als Psychiater arbeitet man natürlich auch mit Medikamenten, weil sich eben nicht alle psychischen Erkrankungen einfach durch Gespräche auflösen lassen. Sie haben dann relativ früh für sich gemerkt, ich fühle mich nicht wohl damit, wie die Zusammenarbeit zwischen mir als Arzt und der Pharmaindustrie läuft. Womit haben Sie sich genau unwohl gefühlt?
Ja, das habe ich dann eigentlich ja später gemerkt, aber es war klar, dass die Medikamentenentwicklung, die sind dann natürlich mit sehr vielen Vergünstigungen für die Ärzte einhergegangen. Ja, also das hat sich jetzt auch massiv geändert, sicher auch durch unser Engagement auch in der Richtung, dass eben solche Luxusfahrten heute nicht mehr so erlaubt sind oder
also
möglich
sprich,
sind.
Da hat die Pharmaindustrie dann einfach einen Arzt
eingeladen
zu einer Vortragsreihe oder so in ein schönes Luxushotel.
Genau. Oder halt auch ja in nach Südafrika oder Stockholm oder dann in zum Beispiel in Japan, wo ich dann auf dem Kongress war und da hat die Firma dann eben auch zu so einer Rikscha-Fahrt eingeladen und die und das war so ein bisschen Schlüsselerlebnis, weil da gab es zwar auch ein wissenschaftliches Programm, aber das Beiprogramm war halt so, dass wir dann, ich saß auf der Rikscha mit einer Pharmareferentin und dann wurden wir fotografiert und die Rikscha wurde von einer älteren Dame gezogen, also nicht vom Fahrrad irgendwie getreten, sondern die hat die tatsächlich gezogen und da habe ich so, das war für mich so ein Bild, letztendlich diese ganzen Vergünstigungen, die werden letztendlich vom Patienten getragen. Ja? Also die Versicherungen zahlen über den Medikamentenpreis letztendlich diese Luxusangelegenheiten für die Ärzte. Insofern habe ich mich da früh dann engagiert, das auch zu verändern, weil die Patienten müssen sich einfach, wenn sie zum Arzt kommen, müssen sie sich darauf verlassen können, dass der die Medikamente verschreibt, die wirklich wissenschaftlich gut belegt sind, gut wirken und nicht, weil jetzt da solche Vergünstigungen bezahlt werden, die natürlich das Ziel haben, dass der Arzt natürlich die Medikamente verschreibt, die jetzt gerade die Firma herstellt und nicht andere. Und das ist einfach, was wir dem Patienten schuldig sind.
Sie haben mit Kollegen zusammen damals Metzis gegründet, Abkürzung für mein Essen zahle ich selbst, um für mehr Transparenz einzutreten in diesem Sektor, engagieren sich da heute noch in der Bundesärztekammer dafür. Ich kann mir vorstellen, Sie haben sich schon den einen oder anderen Feind bei Kollegen oder in der Pharmaindustrie gemacht, oder nicht?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass es mit Respekt wahrgenommen wird. Und zur Pharmaindustrie ist so, also wir kooperieren auch mit der Industrie und ich halte es auch für wichtig. Also wir entwickeln zum Beispiel Medikamente zusammen mit der Industrie, machen Studien zusammen und das halte ich für wichtig. Ja, also es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, das machen wir alles nicht, dann soll das in Indien oder China oder Russland gemacht werden. Es ist wichtig, dass wir hier kooperieren und wir sind unseren Patienten genauso schuldig, dass wir gute Substanz entwickeln. Also insofern sehe ich kein grundsätzliches Problem der Kooperation, aber ich sehe ein Problem darin, dann wenn Vergünstigungen persönlich gezahlt werden, die eben in die persönliche Tasche des Arztes oder der Ärztin gehen und die das Verhalten dann, also die Empfehlung von Medikamenten oder die Verordnung von Medikamenten beeinflussen. Das muss ja nicht sein. Das kann man einstellen und das haben wir auch eingestellt bei uns in der Klinik. Auch ich nehme seit 2007 da keine Gelder mehr an. Aber wissenschaftliche Kooperation halte ich für wichtig.
Sie sind für Ihr Engagement mit dem Titel Hochschullehrer des Jahres auch ausgezeichnet worden. Das heißt, Sie geben es auch an Studenten weiter, an Medizinstudenten, dass Sie sagen, Leute, achtet drauf, dass ihr keine persönlichen Vergünstigungen annehmt.
Ja, wir haben so ein Curriculum entwickelt und auch eine Studie dazu gemacht. Das wird jetzt auch zunehmend an den Universitäten auch in die Lehrpläne aufgenommen. Diese Wahrnehmung von Interessenkonflikten und dem Umgang damit. Und da denke ich, das ist die richtige Strategie, das sehr früh anzufangen und die Kultur auch zu verändern, die sehr tief in den Ärzten drin steckt, da sehr eng Vergünstigungen anzunehmen.
Lassen Sie uns zum Schluss der Sendung nochmal auf das Thema Resilienz zurückkommen. Was hat Sie denn am Thema Resilienz so fasziniert, dass Sie das zu Ihrem persönlichen Forschungsschwerpunkt gemacht haben?
Also ein Punkt war sicher, dass wir gesehen haben, wir können schon viel machen in der Psychiatrie und Psychotherapie. Wir können die Erkrankung gut behandeln zum Großteil, aber wir sehen auch, dass da lange Geschichten dahinter sind. Und wenn es uns gelingt, präventiv mehr zu machen, können wir hoffentlich auch verhindern, dass solche Erkrankungen in der Häufigkeit auftreten. Ja, also wenn wir eine zunehmende Stressbelastung oder Schnelllebigkeit in der Bevölkerung haben oder in unserer Leistungsgesellschaft haben, dann müssen wir auch eine Antwort darauf finden, wie können wir da stabil sein. Da sind natürlich ist nicht nur der Einzelne aufgerufen, natürlich müssen auch die Strukturen dafür sorgen, ja, also auch die Arbeitgeber und die Vorgesetzten müssen schauen, ja, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass Menschen auch gut arbeiten und stabil, psychisch stabil bleiben können. Aber man kann auch selber viel tun und das hat mich interessiert und fasziniert und damit haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal jetzt auch in Deutschland aufgebaut mit dem Thema.
Sie sind gerade dabei, am Leibniz-Institut hier in Mainz eine Resilienzambulanz aufzubauen. Gibt es da Vorbilder oder ist es was ganz Neues?
Das ist eine einmalige Situation jetzt, die wir da aufbauen. Wir haben eine Förderung vom Gesundheitsministerium hier aus Rheinland-Pfalz, die uns unterstützen, die Konzepte so aufzubauen, dass wir einerseits sozusagen für Einzelpersonen anbieten, aber auch in Kooperation mit Krankenhäusern oder anderen Institutionen, wo wir Mitarbeiter zum Beispiel im Rahmen des betriebsärztlichen Untersuchungen dann untersuchen bezüglich Stress und Resilienz und dann individuelle Empfehlungen machen, ganz anonym, also nicht für den Arbeitgeber sozusagen erkenntlich und dann eben entsprechend ihrer Belastung dann auch anbieten, an verschiedenen Konzepten teilzunehmen und das eben in einem sogenannten Stufenformat, also nicht jeder braucht die volle Dosis, das ist auch so ein bisschen eine Kritik an vielen Psychotherapieangeboten oder so, die wir haben, wo dann jeder das Maximum bekommt, ist gar nicht notwendig. Ja, viele kommen einfach mit einem Online-Kurs zurecht. Die nächsten brauchen vielleicht eine kleine Vortragsreihe, wo sie sich mal 5, 6 Sachen anhören und der nächste braucht vielleicht eine Gruppe, wo er mit 8 Personen mal über 10 Abende ein paar Sachen bearbeitet oder eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Und so wollen wir das eben bedarfsgerecht
also
und
es soll
auch
ein Angebot
effektiv
für jedermann sein.
Genau, im Prinzip so für jedermann. Und wir wollen dann, wenn das gut funktioniert, das auch ausrollen in Deutschland und hoffen, dass es dann auch an anderen Standorten dann eben ausgerollt werden kann.
Wann wollen Sie damit in Mainz starten?
Wir sind jetzt in der Aufbauphase und werden dann hoffentlich im Herbst dann soweit sein.
Wie viel stressiger für Sie waren denn die letzten Wochen in dieser Corona-Zeit?
Ja, das ist schon so gewesen, dass es für uns jetzt schon sehr viel war, weil wir einerseits natürlich in der Klinik uns vorbereitet haben auf die Situation. Da musste viel organisiert werden, da müssen ja viele Abläufe neu definiert werden. Ja, wir haben die ganzen Maßnahmen umgesetzt zum Infektionsschutz und so weiter. Das war viel und im Leibniz-Institut für Resilienzforschung haben wir natürlich jetzt viele Studien aufgesetzt. Einfach, weil wir uns natürlich aufgemacht haben, die Krise jetzt auch zu begleiten.
Das war ja für Sie auch eine Chance. Nicht nur Deutschland, ja, sondern europaweites Forschungslabor, das Sie
genau,
plötzlich
also
zur Verfügung haben.
Sozusagen Stresstest, ja, nicht nur für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt und das auch mit zu begleiten und zu lernen, was sind die Faktoren, was können wir da vielleicht draus ziehen an Informationen, die uns dann vielleicht für zukünftige Krisen helfen. Das war schon ein Aufruf und das hat dann doch einiges an Energie freigesetzt, aber ja, man muss eben immer auch vorsichtig mit seinen Ressourcen umgehen. Auch bei mir ist es so, dass die natürlich auch limitiert sind und deswegen ist es so, dass wir da viel machen, aber wir auch alle auf unsere Resilienz aufpassen.
Was machen Sie denn, wenn Sie so runterkommen wollen, mal so richtig?
Also persönlich mache ich jetzt, wir hatten es ja vom Schlaf schon und das ist für mich sehr wichtig, auch ein Indikator. Wenn es mit dem Schlaf nicht gut, dann weiß ich, jetzt muss ich wirklich etwas mehr Pause machen und runterdrehen. Also für einen guten Schlaf sorgen, dann die, was sicher wichtig ist, auch so Naps. Also ich mache so eine 10-Minuten Pause, wo ich auch kurz einschlafe mittags. Das klappt auch sehr gut. Das ist auch ein Indikator, wenn ich da nicht einschlafe in den 10 Minuten, dann weiß ich auch schon, dass ich überm Strich bin. Und dann Sport eben 3, 4 Mal morgens, 30 Minuten auf dem Crosstrainer. Das sind so die Basissachen und ansonsten versuche ich natürlich mit meiner Frau natürlich auch das Wochenende so und Freundeskreis, also soziale Kontakte sind natürlich sehr wichtig, um
Aber schwierig natürlich in Corona-Zeiten.
Ja, da muss man dann die Flasche Wein verschicken und dann die Weinprobe eben virtuell machen. Geht ja auch. Muss man halt gut besser planen.
Ich habe gelesen, Sie gehen auch ganz gerne mal abends durch Ihren Garten und schauen, was so blüht.
Inzwischen ja. Also früher habe ich das eher als öfters belastend empfunden, wenn man dann so viel gearbeitet hat und dann war das gerade schon wieder so hoch. Dann gerade, wenn man sich mal ein bisschen entspannen wollte, dann muss man Rasen mähen. Nee, da kann ich mich auch dran freuen zunehmend. Und ich glaube, das ist auch das, was resilient ausmacht häufig. Das sind häufig nicht die großartigen Dinge, sondern das sind häufig auch die kleinen Dinge, die zu positiver Stimmung und zur Resilienz beitragen können.
Klein ist ein gutes Stichwort. Ich habe für Sie nämlich noch ein kleines Geschenk. Als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal kurz unter den Tisch. Ja. Das ist wirklich sehr klein. Das ist ein Mini-Orangenbäumchen, das aus Sizilien zu uns gereist ist, wenn wir schon aktuell noch nicht reisen dürfen.
Ja.
Dieser Baum ist so klein, dass Sie den eine ganze Weile beim Wachsen in großer Entspannung zuschauen können. Und da am Stamm sitzt noch ein kleiner Clown.
Sehr schön.
Das ist ein Stehaufmännchen.
Ja, sehr schön. Ja.
Weil ich dachte, diese Stehaufmännchen-Qualitäten, die können wir momentan alle
ganz gut brauchen. Ganz gutes Bild. Ja, vielen Dank. Und es wird für den Garten auf jeden Fall was Bleibendes sein. Und wir haben ja auch jetzt die Temperaturen, die das hoffentlich dann langfristig erhalten.
Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für Leute
haben. Vielen Dank, Frau Hein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.